Ich habe in der Bibel lange gesucht, ob es irgendein Wort zum Frühling dort gibt. Ich kann es euch verraten, also wenn ihr kein Bibelwort kennt, das das Stichwort Frühling in sich trägt, dann ist das nicht eure Schuld, es gibt nämlich keins. Das hängt ein Stück mit Israel zusammen, mit der geografischen Lage, denn in Israel gibt es fast keinen Frühling und fast keinen Herbst. Das sind eigentlich nur ganz wenige Tage. Da ist entweder Winter bzw. Regenzeit oder da ist Sommer. Aber vieles, was uns an den Frühling erinnert, steht natürlich in der Bibel. Wenn etwa von der Aussaat die Rede ist, dann ist natürlich für uns der Frühling vor Augen. Oder wenn von der Ernte die Rede ist, da geht es dann eher um den Spätsommer oder auch um den Herbst, wo wir ja auch unsere Erntedankfeiern begehen. Und dennoch gibt es im Hohen Lied ein Wort, das also ganz nah dran ist am Frühling. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Im Hohen Lied, im 2. Kapitel, ich lese ab Vers 10 bis Vers 13. Und wenn man genau hinhört, werdet ihr ein Volksliedanfang in diesem Text entdecken. Mein Geliebter, so spricht die Freundin, die Braut, er erhebt seine Stimme und er spricht zu mir, mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Denn siehe, der Winter ist vergangen, die Regenzeit ist vorbei, die Blumen zeigen sich im Lande, die Zeit des Singens ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Nun mach dich doch auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Das Hohelied ist eigentlich ein Liebeslied, oder genauer gesagt, es ist eine Sammlung von 30 Liebesliedern. Ich habe früher gar nicht gewusst, dass so etwas in der Bibel steht. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich eines Tages meine evangelischen Mitschüler dabei ertappte, wie sie eifrig in der Bibel lasen. Sowas hatte ich vorher nicht erlebt, für die beim Bibellesen sonst immer ganz langweilig. Ich fand es spannend. Wir hatten eine katholische Schulbibel. Ursel Herrmann wird sich auch noch daran erinnern. Eine katholische Schulbibel. Und in dieser katholischen Schulbibel standen eigentlich nur die spannenden Geschichten der Bibel. Josef und seine Brüder und David und Salomo und Gideon und wie sie denn alle heißen. Und einige ausgewählte Stücke aus dem Neuen Testament. Aber die lasen in der Bibel und sprachen vom Hohen Lied, kriegten ganz rote Ohren, lasen sich gegenseitig die Stelle vor. Und ich war dann so neugierig und habe eben zu Hause in meiner Schulbibel nachgeschlagen und das Hohe Lied dort nicht gefunden. Und habe gedacht, naja, steht vielleicht in der evangelischen Bibel, aber nicht in der katholischen. Später habe ich erfahren, es steht auch in der katholischen Bibel. Dieses Liebeslied, diese Liedersammlung von 30 Liebesliedern. Ursprünglich wahrscheinlich ein Singspiel, das bei Hochzeiten aufgeführt wurde. Aber schon bald hat man im alten Israel diese Sammlung von Liebesliedern verstanden als ein Sinnbild auf die Liebe Gottes zu seinem Volk Israel. Und deswegen wird das Hohe Lied in Israel immer im Zusammenhang des Passafestes gelesen, also des Osterfestes, so würden wir sagen. Warum? Weil das Volk Israel der tiefen Überzeugung ist, dass die Liebe Gottes zu seinem Volk bei Passa am deutlichsten ist, am sichtbarsten oder vielleicht auch am handgreiflichsten. Denn was hat Gott da gemacht? Da hat er sein Volk Israel aus der 400-jährigen Gefangenschaft, aus der Knechtschaft herausgeführt, durch Mose. Durch die Wüste dann, ins gelobte Land. Und wir können plötzlich diesen Worten, die wir gerade gehört haben, eine völlig neue Deutung geben. Der Winter ist vorbei. So hat Israel das verstanden. Für uns war der Winter vorbei, als wir herausgeführt wurden aus der Knechtschaft Ägyptens. Da war unsere Eiszeit zu Ende. Und dann fingen eigentlich schon während der Wüstenwanderung, aber dann im gelobten Land an, fing an der Feigenbaum seine Früchte zu röten, so heißt es hier in unserem Text. Feigenbaum ist ja auch ein Sinnbild im Alten Testament für Israel. Also Israel zeigte schon seine ersten Früchte, die Blätter kamen. Wir denken an das Wort Jesu, wenn der Feigenbaum grüne Blätter bekommt. Und die Reben des Weinstocks fingen an zu blühen. Und auch der Weinstock ist ein Bild im Alten Testament für Israel. Also in diesen Liebesliedern hat Israel die Liebe Gottes zu seinem Volk gesehen. Er, der Freund seines Volkes, und sein Volk, die Freundin ihres großen Bundesgottes. Braut und Bräutigam, Frau und Mann. Interessant ist, dass im Neuen Testament das Hohelied an keiner Stelle zitiert wird. Aber wer einmal die Geschichte der Auslegung studiert, dieses Textes, dieses Hohenliedes, der wird sofort darauf stoßen, dass von den Kirchenvätern an, also in den ersten Jahrhunderten schon, dieses Hohelied genommen worden ist, um die Liebe zwischen Jesus und seiner Gemeinde zu beschreiben. Er der Bräutigam und sie die Braut, so hat man es verstanden. Da habe ich eine etwas andere Meinung an dieser Stelle. Das wissen einige von euch, die zur Bibelstunde kommen. Er der Bräutigam und die Gemeinde die Braut, er der Freund. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt Jesus. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Die Gemeinde also als Freundin. Komm heraus, meine Freundin, meine Schöne. Denn siehe, der Winter ist vergangen und die Regenzeit ist vorbei. Und die Blumen zeigen sich im Lande. Die Zeit des Singens ist gekommen. Und die Stimme der Turteltaube sich hören in unserem Land. Und der Feigenbaum rötet seine Feigen. Und die Reben, die in Blüte stehen, geben Duft. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm heraus. Das Erste, was mir bei diesem Text durch den Kopf ging, war, dass der Herr Jesus irgendwie draußen steht. Und ich habe mir das so in meinen Gedanken vorgestellt, so draußen auf der anderen Seite der Gracht hier. Und zu seiner Gemeinde sagt, zu seinen Freunden und Freundinnen, kommt heraus. Und schaut euch die wunderschöne Natur an. Der Winter ist vergangen und die Blumen zeigen sich im Land und die Zeit des Singens ist gekommen. Man hat nämlich gesungen in früher Zeit, der Mann, die Saat aussäte auf den Feldern. Das wissen die Älteren noch. Wenn sie Landarbeit verrichteten, wenn man nach draußen fuhr, aufs Feld oder auch in den Wald ging, es wurde viel gesungen. Ich denke an die Wandervogelbewegung mit ihren Gitarren. Da wurde gesungen. Und so war das auch im alten Orient. Komm heraus, die Zeit des Singens ist gekommen. Und die Reben stehen in Blüte, sie geben Duft. Und der Feigenbaum rötet seine Feigen und hört genau hin, dann könnt ihr die Turteltaube gurren hören. Also ich habe den Eindruck, dass der Herr Jesus uns nach draußen ziehen will. Und dass er gerne möchte, dass wir uns mit der Natur beschäftigen, mit allen Sinnen. Riechen, davon ist hier die Rede, sehen und hören. Und natürlich auch das. Warum? Das hängt zunächst damit zusammen, dass die Menschen ein Stück der Natur sind. In einer Gemeindeunterrichtsstunde Unterrichtsstunde lasen wir mal die Schöpfungsgeschichte und die Geschichte vom Paradies. Und da heißt es ja, und Gott baute für die Menschen, für Adam und Eva, einen Garten. Und da sagte einer der Religionsschüler, warum hat er denn kein Haus gebaut? Er baute einen Garten. Aber gab seinen Leuten kein Dach über den Kopf. Zumindest wird das nicht ausdrücklich erwähnt. Und dann kam jemand anders, der Religionsschüler, auf die Idee und sagte, naja, ein Haus bauen, das können die Leute ja wohl alleine. Aber einen schönen Baum machen oder eine tolle Blume herstellen, das ist Sache des Schöpfergottes. Gott baute für den Menschen einen Garten. Den Garten Eden oder auch das Paradies. Und er setzte den Menschen in diesen Garten. Das heißt, Gott stellt schon am Anfang eine enge Beziehung her zwischen Mensch und Natur. Zwischen Mensch und Schöpfung. Und ein Mensch, der sich nicht mehr mit der Natur beschäftigt, dem fehlt etwas ganz Wesentliches. Denn dazu haben wir die Augen und die Nase und die Ohren. Damit wir hineinsehen, hineinriechen und hineinhören können in das, was Gott geschaffen hat. Der Apostel Paulus sagt, dass die Natur auch eine Möglichkeit ist, Gott zu erkennen. Er redet davon Juden und Heiden. Und er sagt, die Juden haben keine Entschuldigung, wenn sie sich vor Gott verstecken. Warum? Sie haben das Gesetz. Sie haben eine lange Geschichte mit dem lebendigen Gott. Aber er sagt, auch die Heiden haben keine Entschuldigung, wenn sie sich vor Gott verstecken, die Augen gewissermaßen zuhalten und die Ohren und die Nase. Denn es gibt ja die Natur, es gibt die Schöpfung. Und wer sich mit der Natur beschäftigt, mit der Schöpfung, der kann eigentlich nicht umhin, sich auch mit dem zu beschäftigen, der hinter dieser Schöpfung steht. Natürlich kann jemand sagen, die Natur ist entstanden als ein Produkt von Zufall und Notwendigkeit. Aber da gehört eine Menge Glauben dazu, das so zu sagen. Ich glaube, dass einer Gläubiger ist, der sagt, die Natur ist entstanden durch Zufall und Notwendigkeit, als jemand, der sagt, da steckt ein Schöpfergott dahinter, der diese Natur, diese Schöpfung ins Leben gerufen hat. Es ist ja eigentlich viel einsichtiger, fast logischer anzunehmen, dass diese wunderbare Schöpfung, die ja Zeugnis ablegt von einer großartigen Ordnung, durch einen geschaffen worden ist, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Da kommt noch etwas hinzu. Jemand hat mal gesagt, es gibt nicht nur den zum Beispiel ontologischen Gottesbeweis, sondern es gibt auch den ästhetischen Gottesbeweis. Das hat fasziniert. Also wenn ich als Gregor Helms den Auftrag gehabt hätte, Katzen zu kreieren, hätte es mir völlig ausgereicht, wenn es schwarze und weiße Katzen gibt. Aber wer sich mal mit Katzen beschäftigt, entdeckt, da gibt es eine ganze Vielfalt. Was da nicht genetisch an Farben in einer Katze drinsteht. Und wenn ich dann mir die Blumenwelt angucke, oder wie viele unterschiedliche Bäume es gibt. Und das Merkwürdige, alles ist so komponiert, dass es auch bei aller Vielfalt zusammenpasst. Das ist ja eine merkwürdige Geschichte. Und es ist so faszinierend, dass Menschen bewegt werden, zur Leinwand zu greifen und zu Ölfarben und die Natur zu malen, weil sie so fasziniert haben. Also mit anderen Worten, Jesus möchte, dass wir uns mit der Natur beschäftigen, um darin die Größe unseres kreativen Gottes zu entdecken. Und dann, und das ist ganz wichtig, wenn wir das getan haben. Paulus sagt das. Er sagt, das ist die Ursünde der Heiden, dass sie Gott in seinen Werken eigentlich erkennen müssen, aber ihm nicht danken. Also die Schöpfung ist dazu da und davon erzählen uns ja auch die Psalmen, auch der Psalm 148, den wir vorhin gehört haben. Die Schöpfung ist dazu da, dass wir aufgemacht werden, aufgeschlossen werden für den Lobpreis und für die Anbetung unseres Gottes. Das braucht bei uns in der Gemeinde immer so eine Anlaufphase, haben wir heute Morgen auch gemerkt in der Anbetungszeit. Ne? Da stehen also erst so Pausen, man muss erst nachdenken. Das hängt damit natürlich zusammen, dass Anbetung bedeutet den Eindruck den Gott auf mich macht, zum Ausdruck zu bringen. Also zurück zum Spielfeld. Und das kann man auf wunderbare Art und Weise, wenn man sich von unserem Herrn Jesus nach draußen locken lässt. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm heraus. Offen zu werden für den Lobpreis unseres Gottes. Manchmal ist es wunderbar, sich auf einen Berg zu stellen, den es ja bei uns nicht gibt, aber auf einen Hügel. Oder ich stehe immer so gerne in Jever an einer ganz bestimmten Stelle. Das ist da beim Stier auf dem Marktplatz. Und da kann man von Jever direkt in die Marsch hineingucken. Das gibt es ganz selten, dass man aus der Mitte der Stadt sozusagen in die Landschaft hineingucken kann. Das ist für mich ein wunderbares Bild. Das kann man also, wenn man eine große Perspektive hat und sich alles Mögliche anschaut. Das geht aber auch, wenn man sich nur eine einzige kleine Blüte mal vornimmt und sie von allen Seiten betrachtet. Oder ein Insekt. Ich habe eine tote Fliege gefunden auf der Fensterbank. Lag irgendwo hinter so einem Blumentopf. Einige werden sagen, naja, längere Zeit nicht sauber gemacht. Oder die Ecken nicht ausgekehrt. Aber was für ein Wunderwerk ist so eine Fliege. Also wenn man sich da intensiv mit beschäftigt hat, merkt man sie nicht mehr erschlagen. Versucht mal eine Fliege zu basteln. Das ist ein Wunderwerk. Und wer sich intensiv damit beschäftigt, wird in die Anbetung und in den Lobpreis Gottes hineingeführt. Kommt auch raus. Der Winter ist vergangen und die Blumen zeigen sich im Land. Also heute Nachmittag Sonntagsspaziergang ist angesagt. Das Zweite. Wir sollen uns mit der Natur beschäftigen, weil die sichtbare Natur ein Sinnbild immer ist, auch für die unsichtbaren Dinge. Jesus macht das ganz oft, dass er Bilder und Gleichnisse und Beispiele aus der Natur nimmt, um unsichtbare geistliche Geheimnisse zu verdeutlichen. Wenn er zum Beispiel vom Reich Gottes spricht, dann spricht er auch vom Saatgut, das ausgesät wird. Und das langsam heranwächst, erst ganz unscheinbar, ganz klein. Aber dann kann aus so einem Senfkorn ein gewaltiger Baum werden. Also man hat den Eindruck, dass Jesus häufig Menschen die Augen öffnet für die Natur, um in der Natur Antworten zu finden auf geistliche Fragen. Man könnte Winter und Frühling und Sommer übertragen auf das, was eigentlich von Natur aus zwischen Gott und Mensch da ist. Von Natur aus herrscht Winter und Eiszeit. Und das bedeutete in früheren Zeiten, dass man sich in sein Haus verkroch. Im Frühling und vor allem im Sommer lebte man draußen, das ist bis heute noch im Orient so, da findet das Leben auf den Höfen und auf den Marktplätzen statt. Da wird gekocht, da wird gespielt, gesungen und getanzt. Aber sobald der Winter da ist, dann zieht man sich zurück in sein kleines Häuschen. Interessanterweise sind die Häuser im Orient, zumindest die alten, gar nicht darauf eingerichtet, dass man dort wohnt, sondern dass man sich einfach nur schützt vor den Wetter und Billen oder auch vor den Gefahren der Nacht. Aber man lebt eigentlich dort draußen. Erst in Afrika ist das Haus so. Die Hütten sind nur dazu da, um Schutz zu gewähren. Aber wir waren für lange Zeit in so einer Hütte, in so einem Haus eingeschlossen, Gott gegenüber. Da war Winter. In der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und dann kam Jesus in diese Welt. Und seit diesem Zeitpunkt heißt es, der Winter ist vergangen. Das haben viele Menschen noch nicht gemerkt. Die sitzen noch in ihren Häusern. Die haben noch nicht mitgekriegt, dass es Frühling geworden ist. Einige kriegen es ja erst dann mit, wenn im Fernsehen, in den Nachrichten darüber berichtet wird, dass Frühlingsanfang ist und dass die Sonne scheint und was für ein Wetter ist. Nicht, weil sie zu Hause bleiben müssen wegen Krankheit und Alter, sondern weil sie eben, so sagen die Erzieher, keine Draußenkinder sind. Es gibt ja drinnen Kinder und draußen Kinder. Also die drinnen Kinder, das sind die Kinder, die muss man immer nach draußen jagen. Und die draußen Kinder, das sind die Kinder, da ist es schwierig, sie abends reinzuholen. Ich weiß nicht, was du für ein Kind bist, ein draußen oder ein drinnen Kind. Es gibt solche drinnen Kinder unter uns Menschen, auch was Gott angeht. Die sitzen hinter ihren Mauern und die möchte Jesus heute Morgen rauslocken und sagen, komm raus aus deiner Burg, aus deiner Hütte, aus deinem Haus. Der Winter ist vergangen. Und die Strahlen der Liebessonne Gottes möchten dich erwärmen. Und möchten, dass Neues passiert. Deshalb kam Jesus in diese Welt. Er war der Frühlings, der große Frühlingsbote Gottes. Im Verhältnis zwischen Gott und Mensch, da hat der Winter aufgehört. Gott hat ihn weggetaut am Kreuz von Golgatha und hat es besiegelt durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, sagt der Apostel Paulus. Und wer an Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Für den beginnt Frühling. Komm heraus, das bedeutet für die Gemeinde auch, du bist ein Frühlingsbote. Jeder von euch, der zu Jesus gehört, ist ein Frühlingsbote. Vielleicht bist du nur so ein kleines Schneeglöckchen. Aber ich finde das immer toll. Wenn ich im Frühjahr durch die Straßen laufe und dann sehe ich hier ein Schneeglöckchen und da ein Schneeglöckchen. Und da weiß ich, der Frühling kommt. Und der Winter ist zu Ende. Und wenn wir das doch verstehen würden, auch in unserem Alter, dass wir berufene Schneeglöckchen unseres Herrn Jesus Christus sind. Die einfach da, wo sie stehen, wo sie leben, im Umfeld zeigen sollen, der Winter in der Beziehung zwischen Gott und Mensch ist zu Ende. Und der Frühling bricht an. Es gibt neue Hoffnung, neues Leben. Es gibt Wärme und Licht und Liebe und Geborgenheit. Deshalb kam Jesus in die Welt, um uns zu sagen, komm raus. Der Winter ist vergangen. Gott liebt dich. Und er möchte, dass seine Sonne dein Leben verwandelt, dass du rauskommst und verwandelt wirst und selber zum Frühlingsboten wirst. Und das dritte und letzte, wenn wir uns in dieser Welt umschauen, dann haben wir den Eindruck, dass diese Welt an vielen Stellen auf einen großen Winter zugeht. Da kann man die Augen gar nicht vor verschließen. Ich glaube, dass die Katastrophen in dieser Welt Vorboten sind eines großen Winters, der vor uns liegt, weltgeschichtlich, aber auch heilsgeschichtlich. Eines Winters, von dem die Bibel sagt, da wird man das Wort Gottes suchen und es nicht mehr finden. Da wird es keine Möglichkeit mehr geben, sich zu entscheiden. Da wird Winter sein, Trübsal sein, wohin man guckt. Das ist die biblische Botschaft. Und jede Naturkatastrophe, jedes Erdbeben, auch jede Wirtschaftskatastrophe ist ein Vorbote dieser Winterzeit. Jesus sagt zwar seiner Gemeinde, lass dich dadurch nicht entmutigen. Wenn ihr davon hört, von Erdbeben und von allen möglichen Katastrophen, erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Aber es gibt so viele Menschen, die können ihre Häupter nicht erheben, weil sie nicht wissen, dass ihre Erlösung nahe ist. Weil sie Jesus nicht kennen. Sie gehen auf einen gewaltigen Winter zu. Und wir sind überzeugt, dass dieser Winter nicht das letzte ist. Sondern wir sind überzeugt, dass am Ende der große Frühling und der Sommer Gottes steht, das Reich Gottes, das kommen wird. Und das Anbrechen wird in Herrlichkeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Es gibt Vorboten auch dieses großen Frühlings und dieses großen Sommers. Jesus sagt, wenn der Feigenbaum grüne Blätter bekommt, schau, der Riesenhai. Und Israel ist so etwas wie der kleine Zeiger auf der großen Weltenuhr. Dann wisst ihr, dass einerseits das kommt, was ich euch vorausgesagt habe, die große Katastrophe, aber ihr wisst auch gleichzeitig, das ist nicht das Letzte, sondern mein Reich, das ich errichten werde und in dem es übrigens keinen Winter mehr geben wird. Weil die Sonne, das Licht, Jesus Christus, dafür sorgt, dass an jedem Tag und in jedem Monat Ernte stattfindet und die Bäume Früchte tragen, als ein Bild dafür, der Winter ist vergangen, nicht nur vorläufig, sondern für immer. Das wichtigste Wort, das ich uns heute mitgeben möchte, die kommende Woche, ist das Wort: Mache dich auf und komm raus. Mache dich auf und komm raus. Gib dir einen Schubs. Mach es vielleicht, wie Paul Gerhard es gemacht hat. Er hat gesagt, geh aus, mein Herz, und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit, so hat er gesungen, an deines Gottes gab. Und dann marschiert er durch die Natur und in jedem Ereignis dort in der Natur, in jedem Baum, in jedem Vogel, sieht er einen Hinweis auf den lebendigen Gott. Aber auch einen Hinweis auf das Reich Gottes. Weil das alles hier schon so schön ist. Wie schön wird es erst im Paradiese sein. Komm raus aus den Mauern, die du gebaut hast. Mach dein Herz auf, dass Jesus, dein Freund, dort einziehen kann und es Sommer wird. Und dieses gefrorene Lächeln verschwindet. Und die gefrorene Wut in deinem Herzen. Mach die Türen auf, damit es Frühling wird. Nicht nur draußen in deinem Garten, sondern auch in deinem Herzen. Komm raus, Gemeinde, und sei so etwas wie die Maiglöckchen oder wie die Schneeglöckchen. Frühlingsboten der kommenden Zukunft unseres Gottes.